Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Creepy Crypt Home Invasion Nummer 21.
Yay, gebt uns euer Geld.
Ist das ein Überfall oder was?
Na, das klingt immer so, wenn du sagst, bei euch zu Hause. Ich immer so, oh nein, wir überfallen die Leute.
Ja,
aber
zu Recht,
gut,
aber
sie haben uns freiwillig reingelassen, sie haben ja auf Play gedrückt. Wir haben niemanden gezwungen, auf Play zu drücken.
Wie Vampire sind wir, müssen eingeladen werden.
Richtig. Da habe ich vor kurzem sowas gelesen, dass diese Willkommensmatten, so Fußmatten vor der Tür, sie wurden von Vampiren erfunden, weil sie damit nämlich automatisch in dein Haus rein können.
Richtig, der Gag war ja auch in Folge 1 unseres Podcasts, da haben wir über Renfield gesprochen, da war der Gag ja auch drin.
Echt?
Ja, oh, ja.
Daran kannst du dich noch erinnern.
Ja, klar, weil ich das sau witzig fand, weil Nicholas Hoult kommt dann eben rein und da sitzt Nicholas Cage auf der Couch und er so, hä, wie bist du reingekommen? Und er so, die Fußmatte, und da steht, come in.
Krass, den Super. Film habe ich seitdem nicht mehr geguckt.
Ich auch nicht. Leben.
Und du hast, wow, dein Gehirn ist interessant. Darfst du es sezieren, nachdem du tot bist?
Ist schon komisch, ne?
Krieg ich dein Gehirn, damit ich sezieren darf?
Bitte. Nee, da ist ganz komischer Shit drin.
Oh, schade, okay. Naja, egal. Hallo, willkommen zu Hause. Ihr seid angekommen. I don't know. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hilfe. Ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zur Home Invasion, wo wir über Sachen reden, die man zu Hause gucken kann.
Kann, so Betonung ist auf kann, nicht auf muss.
Muss nicht, nein.
Nee, muss
das
nicht.
Festival, sondern K-A-N-N.
Das wäre aber auch witzig, wenn wir den Cannes-Podcast.
Ja, dann müssten wir nach Cannes fahren, das wäre.
Ja, aber wir dürften halt auch, glaube ich, über vieles überhaupt nicht reden.
Doch, wieso?
Gibt es da nicht auch so Vorstellungen für so Verleiher und so einen Quatsch?
Nö, aber was in Competition ist, kann man ja auf jeden Fall. Außerdem, ich glaube, ja gut. Ja, ja, okay. Aber ich meine, es gibt ja auch so viele TikTok-Leute und so, die da Content machen, die da hinfahren, um sich die Filme anzugucken und dann drüber reden. Aber was in Competition ist, da wird ja logischerweise Presse drüber gemacht. Und in der Hinsicht, nee, sobald du es da hast, bist du.
Wir können dann auf jeden Fall erzählen, wie lang die Standing Ovations wirklich waren.
Ja, dafür musst du ja auf die tatsächlichen Premieren gehen. Das wird nochmal ein bisschen schwieriger.
Mist.
Mist. Es tut mir leid. Ja, naja. Egal, ist ja auch nicht. Wer will schon nach Cannes?
Alles kann, nichts muss.
Richtig. Aber ja. Genau. Was habt ihr denn so zu Hause geguckt in den letzten zwei Wochen seit der letzten Home Invasion? Ihr könnt uns das ja mal schreiben, zum Beispiel über Instagram, da heißen wir Creepyke Podcast, da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben oder darunter unter dieser Folge kommentieren, geht auch. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an contact@creepycrypt.de mit allen Filmen, die ihr, Serien, was auch immer in der Zeit geguckt habt. Und ihr könnt uns natürlich in unsere Telegram-Gruppe kommen, die heißt Creepyke Podcast, und da könnt ihr auch reinschreiben, was ihr so gesehen habt und wie das so ist. Oder ihr postet ein Foto von dem Moment, wenn ihr es guckt, und wir raten, welcher Film es ist. Das passiert auch öfter. Das macht immer sehr viel Spaß. Obwohl ich oft nicht weiß, was es ist.
Ja, same.
Naja, egal. Aber genau, weil uns interessiert natürlich auch, was ihr so guckt, weil manchmal sind ja auch gute Sachen dabei oder ihr macht uns aufmerksam auf irgendwelche Serien oder ähnliches, welche wir verpasst haben oder die jetzt gerade kommen oder auf Netflix oder auf Amazon erschienen sind oder so. Ich kann ja nicht überall sein, deswegen ist das vollkommen okay. Und ja, es gab ja auch, zum Beispiel hat uns ja auch jemand auf die Serie Widow's Bay aufmerksam gemacht, die wir auch brav weitergucken, aber vielleicht am Ende der Serie nochmal drüber reden, wenn die komplett vorbei ist. Weil sonst,
wenn das Gesamtbild da ist.
Richtig. Wir haben ja die ersten beiden Folgen letztes Mal kurz angesprochen und ich finde die Serie auch wirklich super und sie geht auch echt toll weiter. Aber wir quatschen dann nochmal, wenn es vorbei ist, glaube ich, ist besser, bevor wir jetzt jedes Mal über zwei Episoden sprechen. Ist nicht so wie bei, wie ist dieser Pennywise-Shit nochmal?
Welcome to Derry. Wir machen das erst bei Freitag der 13. wieder.
Ah ja, okay, genau. So.
Vorher kommt nichts, wo sie es lohnen würde, großartig.
Nee, aber genau, wer weiß, falls ihr was wisst, was wir wöchentlich besprechen müssen, schreibt uns auf diesen Kanälen, die ich genannt habe. Aber ja, hast du denn irgendwas Interessantes gesehen in der Zwischenzeit, außer die beiden Filme, die wir heute besprechen?
Ich habe tatsächlich nur zwei Filme gesehen seit dem letzten Mal.
Krass.
Und das war, ich hab The Lost Boys nochmal geguckt.
Hot.
Ja, du crazy den haben wir erst vor ein paar Wochen im Podcast besprochen, aber ich fand den so geil, dass ich ihn nochmal geguckt habe. Er war immer noch geil, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt. Creepy Crypt Classics, The Lost Boys mit Michelle haben wir.
Das war aber, nachdem du in der Lost Boys Pizzeria in London warst.
Das der Rewatch oder? Jetzt, ja.
Ja,
okay. Genau.
Aber da warst du in der Pizzeria und warst so, oh Gott, ich muss den Film nochmal gucken.
Ja, ungefähr so war das. Dann habe ich ihn mir auf 4K Blu-ray nochmal mitgenommen und habe ihn dann nochmal zu Hause geguckt. War geil. Richtig geil. Okay. Und aktuell bin ich auch wieder super im Godzilla-Hype und deshalb habe ich Minus One tatsächlich jetzt nochmal geguckt, zum dritten Mal mittlerweile. Oh, immer noch geil. Immer noch ein absoluter Banger-Film. Das ist ja das Witzige, ich habe Minus One das erste Mal damals in der Creepy Crypt geguckt. Und auch witzig, als er das erste Mal in der Creepy Crypt lief, hatte der eine durchschnittliche Wertung von 3,7.
Oh.
Und dann hast du ihn ja nochmal gezeigt in Schwarz-Weiß.
Ah.
Und da hatte er plötzlich eine Wertung von 4,2 im Schnitt bei den Leuten.
Also ich glaube, das liegt aber eher daran, dass beim zweiten Mal wahrscheinlich viele Leute gekommen sind, die sowieso Fans davon sind.
Ja, aber ich war einfach schockiert, als ich gesehen habe, dass der ja nur 3,7 in der Originalaufführung bekommen hat, weil das ist schon echt low für so einen absoluten Banger-Film ist.
Ja, aber das ist halt, wenn Leute dazukommen, die halt Filme sehen wollen, weil sie neu sind. Ne? Das war ja eher so, okay, das ist eine Preview, da gehe ich rein, weil ich möchte zu den Ersten gehören, die sich eine Meinung darüber bilden können. So ist es ja oft und da kommt eher so ein Mixed-Ding raus. Wenn du es dann nochmal zeigst, kommen ja mehr Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen oder vielleicht sogar Fans von dem Film sind. Ja. Wo natürlich bei vielen Klassikervorstellungen, wenn man irgendwie so Texas Chainsaw Massacre, da kommen ja auch immer sehr viele Leute, die Filme nicht kennen. Aber ja, genau.
Nee, auf jeden Fall, den habe ich das erste Mal in der Creepy Crypt gesehen. Das zweite Mal habe ich den tatsächlich in Tokio gesehen, was eine geile Experience ist. Und das dritte Mal habe ich ihn jetzt wieder zu Hause geguckt, weil ich ihn mir auch auf 4K Blu-ray gekauft habe. Und ja, aber ich habe so Bock auf den neuen, ohne Scheiß. Ich habe so dermaßen Bock auf diese bescheuerte Riesenechse. Ich liebe Godzilla, wirklich, das ist so ein geiler Film. Ah!
Du hast aber nie Godzilla vs. Kong gesehen, oder?
Doch, ich habe das ist das Witzige. Okay. Godzilla vs. Kong, es gibt ja Godzilla vs. Kong und Godzilla X Kong. Ja. Die habe ich auf dem Flug nach Japan im Flieger geschaut.
Ah, okay.
Ja, die sind halt nicht so geil. Ich mag den originalen Godzilla mit Bryan Cranston. Der war ganz nett. Der war im Kino halt ganz geil, weil es ja dann auch irgendwie so der erste amerikanische Versuch seit diesem furchtbaren Roland Emmerich-Film ist. Und der war ganz nett. Die kommen halt nie an das japanische Original ran. Also Shin Godzilla würde auch mit dem jetzt einfach den Boden aufwischen, der da in Amerika läuft. Deshalb, die sind immer ganz okay, die amerikanischen. Aber die checken die Essenz des Original-Japanischen halt nicht so ganz. Deshalb.
Die sind halt mehr auf Actionfilm aus.
Ja, das stimmt.
Also bei diesen Godzilla vs. Kong geht es ja nur krass Bilder, die kämpfen gegen andere Riesenmonster in irgendeiner tollen 3D-Welt und in den japanischen Godzilla geht es ja tatsächlich eher um die Menschen.
Ich liebe die alle. Ich habe auch diese Criterion Collection mit der ersten 18 aus der Showa-Era oder sowas. Ich hoffe, es kommt noch eine zweite Collection raus mit dem Rest, weil es fehlen immer noch ein paar, die es nicht auf Blu-ray gibt. Aber wirklich Godzilla so dermaßen geil.
Von der nächsten Phase, oder?
Naja, in Japan sind ja diese, also die Jahre sind ja in so verschiedene Ära, also die Showa-Ära. Ja, ja. Und da ist halt, ich glaube, Godzilla 1 bis 18 oder so drin. Und dann alles, was danach kam, gibt's halt alles nur so verstreut mal auf DVD hier und da, so Godzilla gegen Biollante oder so ein Kram, das kriegst du ja gar nicht so auf Blu-ray.
Okay, weil ich habe nämlich noch so eine andere Godzilla-Box, aber ich glaube, da geht's, ich weiß halt nicht, das sind ja die Filme der 90er oder so.
Ja.
Ich habe noch so eine andere Ära auf jeden Fall.
Ja, auf DVD gibt's da ganz viel auch.
Nee, ich glaube,
bei Blu-ray. Ja, da wird bei Blu-ray, aber gibt's halt keinen Gesamtteil, dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, du hast jetzt eine Kollektion, die kostet dich 200 Euro und da sind dann halt auch erstmal 20 Filme wieder drin oder so. Das ist da, musst du sehr gestückelt kaufen.
Ich schick dir mal ein Foto davon. Ja, ich glaube, das sind mehr so die komischen Filme, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch so eine andere Ära habe.
Die sind alle geil.
Weil ich die nämlich erst gekauft habe und dann so dachte, ach nee, das sind ja gar nicht die alten Filme. Na egal, jetzt habe ich sie schon.
Ja.
Aber vielleicht sind es auch DVDs. Ich habe sie schon ewig nicht mehr in der Hand gehalten. Deswegen.
Naja.
Müsste ich mal gucken, wo die ist.
Das waren auf jeden Fall meine zwei Wochen. Hast du irgendwas Spannendes gesehen? Irgendwas weiterverfolgt?
Also ich habe mehr so Sachen für den heutigen Podcast. Also ich habe Uncle Peckerhead geguckt, was der Film von Matthew John Lawrence ist, den er vor Bloody Exmoon gemacht hat. Und weil wegen Killer Whale habe ich Orca den Killerwal geguckt. falls du den kennst. Den habe ich mir auch mal in London in so einer Special Edition gekauft. Aber sonst so, nichts wirklich. Nichts Erwähnenswertes, sagen wir mal so. Ich habe diesen komischen Roommates geguckt. Das ist, glaube ich, so ein Netflix-Film. Aber es ist kein Horrorfilm und ist auch kein guter Film. aber sonst. Nö, ich habe die Dings geguckt. Ash vs. Evil Dead habe ich jetzt mal.
Stimmt, hattest du gleich beim letzten Mal schon angedeutet, dass du das gerade guckst.
Ja, ja, jetzt bin ich durch mit allen drei Staffeln.
Es gibt und?
Halt nur drei. Ja. Es ist halt, ja, es ist halt lustig, also ich meine, später wird es ein bisschen anders, aber es ist halt lustigerweise irgendwie immer so das gleiche Prinzip. Der Bösewicht der Folge kommt auf den Plan und blutiges Spektakel. Aber es ist funny, es ist halt Old Evil Dead.
Ja.
Und nicht New Evil Dead, was auch vollkommen okay ist, weil es ist ja Ash, ne? Deswegen ist alles in Ordnung. Ich habe es ja auch nur gemacht, weil jemand gesagt hat, da ist ein Evil Dead Burn, das Haus von der Person, die von Lucy Lawless gespielt wird, eine Rolle spielt. Und deswegen wollte ich zumindest mal eine Idee kriegen, was das für ein Haus ist. Und jetzt weiß ich, da wohnt sie drin, da hat sie diesen kleinen Ash geschaffen oder den anderen Ash, Evil Ash, I don't know. Und da passieren sehr viele Sachen drin. Bin mal gespannt, wie es in Evil Dead Burn verwendet wird. Aber auf jeden Fall habe ich die jetzt durchgeguckt und ja, es ist ein bisschen, ne? Einmal stirbt der und wird wieder zurückgeholt, einmal stirbt die und wird wieder zurückgeholt. Es ist so, okay, got it. Keiner stirbt, außer die Charaktere, die er kurz einführt, um sie umzubringen. Wie seine Ehefrau oder sein, keine Ahnung. It's fun. Aber halt, ja, es gibt halt, ist halt ganz klar Sam Raimi Evil Dead im Gegensatz zu dem neuartigen Evil Dead.
Darf ja auch mal sein.
Voll. Es kann beides nebeneinander existieren. Das ist das Interessante an dem Evil Dead-Universum.
Oh, weißt du, was ich auch geguckt habe, was du hassen wirst? Es ist nichts mit Horror, aber ich erwähne es trotzdem, weil du jedes Mal sagst, wie scheiße das ist. Ich gucke gerade die neue Staffel LOL. Und
die deutsche?
Ich find's, ja, natürlich. Ich finde es immer noch lustig.
Nee, Zevo.
Doch, du sagst es jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich dir erzähle, dass ich das...
Sein.
Doch,
das
doch.
Kann nicht sein. Aber du hast doch eigentlich irgendwie schon Geschmack. Und du bist nicht dumm und nicht scheiße.
Doch,
wie kann es sein?
Das an. Das ist fun. Und meine Nachbarn gucken es auch. Ist fun.
Aber da ist nichts witzig dran.
Doch,
nichts
ich lach die ganze Zeit.
Oh mein Gott. Es ist so cringe. Diese ganze Serie ist so cringe. Immer so, oh nein, ich bin kurz vor dem Lachen. Ich muss mich so zurückhalten, nicht zu lachen, weil er hat einen sprechenden Hamster dabei.
Der ist so witzig, dieser Hamster, ohne Scheiß.
Oh Gott.
Daniel also. Hasst einfach Spaß, Leute.
Ja, aber das Ding ist, ne, ich habe es ja auch schon mal erzählt, ich habe mir mal die britische Version angeguckt, weil ich die Comedians ja tatsächlich mag. Ich habe ja auch, also ich, es geht ja auch darum, dass ich die deutschen Comedians vorwiegend nicht so gut finde, weil meistens nur komische Leute dabei sind. Und ich habe mir mal die britische Version angeguckt, wo lauter britische Comedians dabei sind, die ich aus meiner Lieblingsserie Taskmaster kenne. Und auch da war es halt so, oh ja, okay, aber es ist halt alles irgendwie so ein bisschen gewollt. Wie gesagt, es ist sicherlich was anderes, weil die sich alle kennen und dann ist es nochmal witziger, wenn man was sieht, was man von jemandem kennt, weil man eine andere Beziehung zu dem hat. Aber ich habe halt diese Beziehung nicht. Ich habe halt diese Beziehung auch zu diesen Comedians logischerweise nicht. Und deswegen funktioniert es für mich vielleicht einfach nicht. Aber ich finde halt die ganzen Sachen nicht funny.
Du bist ein Hater.
Ich bin ein Hater, aber wenigstens magst du es. Und dann in der nächsten Staffel, wenn dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Stefan Raab und Mario Barth dabei sind, kannst du dich dann grandios amüsieren.
Ich hoffe, sie laden mich mal ein.
Man muss witzig sein, glaube ich, damit man da eingeladen
wird. Nee, man muss einfach nicht lachen. Ich meine, Michelle Hunziker ist jetzt auch nicht so witzig, ne?
Oh, wow, da ist Michelle Hunziker dabei, krass.
Schon das zweite Mal.
Oh mein Gott, die hat aber auch Geldprobleme, hm?
I don't know.
Aber die muss doch auch Comedy-Einlagen machen, oder nicht?
Ja, nein? Ihre Comedy-Einlagen bestehen daraus, dass sie sich Ballons unter das T-Shirt klebt, das aussieht wie große Brüste, und dann redet sie mit dem Schweizer Dialekt und dann war's das.
Und du lachst.
Nee, nicht über Michelle Hunziker.
Ja, 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 ja. Jetzt suchst du dir plötzlich aus, über wen du lachst und über wen du nicht lachst. Okay.
So funktioniert Comedy tatsächlich. Man sucht sich aus, was man lustig findet und das konsumiert man dann. Nicht so wie Filme, wo ich mir aussuchen kann, welche mir gut gefallen würden und dann kann ich mir die aussuchen. Nee.
Fuck off.
Nee.
Ich weiß es auch nicht. Aber wenigstens, konntest du denn wenigstens ein bisschen lachen bei dem ersten Film, den wir besprechen, nämlich Bloody Axe Wound?
Bei dem habe ich tatsächlich gelacht. Krass, oder?
Ja, siehst du mal.
Mensch,
voll gut,
da habe ich ein bisschen, also, okay, wir gehen jetzt in den ersten Film, Bloody Axe Wound. ist ein Film, der seine Inspiration natürlich auf der Brust trägt, der will... Irgendwie sagt er so ein What if Jason Voorhees hätte einen Nachfolger gehabt, aber in lustig. Ist auch ein funny Konzept. Also ich fand den Film gerade am Anfang, war ich erstaunt, wie gut der ist. Gegen Ende war es dann ein bisschen ausgelutscht, wo ich dachte, okay, ja, es hat sich jetzt ein bisschen auserzählt. Es ist schon, der Film ist nicht ultra lang, der geht irgendwie nur ein paar 80 Minuten. Aber doch, der war nicht, also der hat sich nicht lang genug frisch gehalten, um irgendwie als Film so durchzugehen, aber trotzdem hatte er seine Momente gehabt, die sehr, sehr funny waren, über die ich sehr, sehr viel lachen konnte und war im Endeffekt halt ein riesiger Quatschfilm, der einfach auch ein bisschen funny war mit sehr viel, aber haha, guck mal, das kennst du doch noch aus Freitag der 13. Teil 6, haha, das kennst du doch noch hier raus und so, weißt du, aber sonst war der ganz funny.
Also, ohne groß zu spoilern, aber von nicht allzu langer, in allzu ferner Zukunft kommt so ein anderer Film raus von einer regieführenden Person, die einen Film gemacht hat, der sowas heißt wie Ich sah deinen Fernseher glühen. Und lustigerweise haben diese beiden Filme ein bisschen was Ähnliches. Und den habe ich davor gesehen und dachte nur so, ah, wie funny, irgendwie ähnlich. Aber ja, ich habe Bloody Axe Wound gesehen und ich habe mir jetzt immer vorgenommen, dass ich mir erst Filme angucke und dann die Regisseure anfrage, ob sie ein Interview mit uns führen wollen. Und ich verstehe voll, was du meinst, ne? Am Anfang, also mal abgesehen davon, dass es mir am Anfang extrem schwierig fiel, in den Film reinzukommen, weil ich das Prinzip nicht ganz verstanden habe. Aber es ging dann schnell. und klar, am Anfang ist er in Anführungsstrichen frischer, weil er halt dieses Konzept hat, diese Geschichte, die man erstmal verstehen muss und da die dann doch sehr fun ist und irgendwie auch ganz unterhaltsam. Und es gibt ja auch diese Gags, wenn sie am Esstisch sitzen und er redet mit seiner Mutter, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu viel zu spoilern.
Super funny.
Ja, super funny, genau. Deswegen, ne, der Film macht da sehr viel Spaß. Aber ja, klar, ich verstehe, dass zum späteren Zeitpunkt hin geht es dann halt einfach nur noch darum, die Geschichte auszuerzählen, die man angefangen hat. Das macht er dann halt. Und
immerhin ist er gay.
Genau.
Also der Film, ja. Nicht
ja. Ich verstehe schon. Der Film hat eine queere Geschichte, das ist absolut richtig. Genau, deswegen, ne, das, ob das dann bis zu einem späteren Zeitpunkt noch, aber klar, man sieht dann halt, ne, der eine Typ, den sie, ihr Kumpel, nenne ich ihn jetzt mal, der sich dann verkleidet wie der Kerl aus Freitag der 13. 1 und 2 und ja sowieso sehr viele Freitag der 13. Referenzen. Aber ich habe dann den Film gesehen und dachte, ja cool, dann frage ich den Typen mal, ob er ein Interview mit uns führt, und er hat natürlich gesagt, ja klar, sehr gerne. Und dann habe ich mir in Vorbereitung nochmal den anderen Film angeguckt, den er gemacht hat, nämlich Uncle Peckerhead. Und da geht es halt auch um so eine Punkband, die auf Tour geht, sehr rudimentär, weil sie halt, ne, nicht so viel Geld haben. Und eigentlich haben sie einen Van, aber der wird dann abgeschleppt, ist auch nicht so wichtig. Und dann treffen sie halt so einen Typen, der heißt Uncle Peckerhead, mit dem sie dann sozusagen auf Tour gehen, weil der hat einen Van. Und der stellt sich dann raus als blutsaugender Dämon oder so. Ne? Und dann.
Hot.
Ja. Und da kommt halt auch sehr viel Punk-Musik drin vor und, ne, weil die eine Punkband sind und die spielen auch Musik und so. Und das ist so sein Brand. Also Matthew John Lawrence, der hier Matt, der hier Regie führt bei Bloody Axe Wound, das ist so sein Ding. Der macht halt gerne so leicht funny Horrorfilme, die nicht zu lang sind und die immer so ein bisschen punky oder halt auch so ein bisschen retro sind, ne? Weil ich meine, in Bloody Axe Wound geht es ja auch um eine Videothek, was ja auch am Anfang so ein bisschen schwierig war, weil ich so dachte, der spielt in der Neuzeit, aber dann spielt er ja doch nicht in der Neuzeit, aber irgendwie ist es halt auch nicht so richtig benannt.
Ich würde sagen, das macht gar nicht irgendwie einen Unterschied, wann
genau
der irgendwie spielt. Außer, dass die Killer so viel DNA hinterlassen, dass sie froh sein können, dass es nicht in der Neuzeit spielt.
Genau. Naja, aber auf jeden Fall habe ich dann eben mit dem Regisseur das Interview geführt, und der ist halt wirklich unglaublich nett, super sympathisch, und der hat sehr viele ganz super interessante Geschichten erzählt und hat auch schon das nächste Projekt am Start oder in der Planung, was hoffentlich bald umgesetzt wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin froh, dass wir dadurch irgendwie diesen jungen Mann entdeckt haben. Und diesen Mann, er ist nicht mehr jung, entdeckt haben.
Ist weil so ein Rentner, Alter.
Nein, das nicht. Er ist wahrscheinlich so alt wie ich, so 350 Jahre oder so. Jetzt denken alle, ich bin 50 vielleicht. Egal. Genau, also deswegen, ich fand, wie gesagt, für die Zeit macht es, war er unterhaltsam, weil er wirklich nicht lange dauert, du hast es ja selber schon gesagt. Und ich glaube, ja, dadurch, dass man am Anfang so ein bisschen in diesen Film reingehen muss und in dieses Universum, weil er schafft ja einfach ein komplett neues Universum gewissermaßen, ist es schon auch irgendwie interessant, sich da erstmal einzuarbeiten, und dann mag man die Charaktere vielleicht so, dass man wissen will, wie es ausgeht.
Und der Film hat ja auch ein crazy Cameo.
Ja, richtig. Auch darüber haben, und auch, also nicht nur ein Cameo, sondern einen krassen, für alle Twilight-Fans da draußen, man erkennt ihn nie, weil er immer eine Maske anhat, aber Billy Burke spielt in diesem Film mit. Der Daddy aus Twilight. Einer der beiden Daddys, sagen wir.
Nicht,
wen
ich meinte, aber fair enough. Fair enough.
I know, ich weiß. Ich wollte nur sagen, Billy Burke ist ja auch ein relativ großer Name. Aber du meinst natürlich Jeffrey Dean Morgan.
Yes.
Verstehe ich. I know. Und auch darüber.
Der ist auch ein Daddy, seien wir immer ehrlich.
Und auch darüber hat Matthew ein paar interessante Sachen erzählen können. Und bevor ich jetzt alles einfach so dahin sage, können wir uns ja einfach mal das Interview anhören, oder?
Er steht schon bereit. Er steht bereit.
Okay. Na dann, Ton ab.
So. Welcome, Matthew John Lawrence, to the Creepy Crypt podcast. We are talking about your movie Bloody Axe Wound, which comes out in Germany, or is out now in Germany. Welcome.
Thank you so much, Daniel. Happy to be here and so excited to have Bloody Axe Wound find its way to Germany.
Yeah, we are excited too. it's a great movie. I think it's interesting the universe that you create in your movies. It kind of even seems that your movie before that, Uncle Pecker had, and this one could be in the same universe, I guess. How do you come up with these ideas?
Yeah, I mean, I when I'm coming up with like my movie ideas, I like them to be, if not completely connected, I want there to be like certain types of connective narrative connective tissue. So in Bloody Axe Wound, Molly, who plays Sam Crane, her band is kind of in the world of Uncle Peckerhead. So there's this record company, Alliteration Records, that we establish in Uncle Peckerhead, and Molly's band is on that label. And that's something kind of I want to do is no matter what type of movie I make, if there's any music involved, which I hope that there is, that band is somehow linked to the other bands that have kind of graced the screen in my previous movies. But when it comes to Bloody Axe Wound, that was a script I had been working on since like 2016. We tried to get funding for that, and what ended up happening was we had raised like basically half of the funds for it. And then stuff went through, and that's why we ended up producing Uncle Peckerhead. Is Uncle Peckerhead we could do for a much smaller budget, and so we did that. And by doing that, we got the attention from some people that asked what other movies I had been working on, and I had had this script for Bloody Axe Wound, which around that time was more of a workplace comedy. It wasn't really kind of a family drama like it currently is, the version you see. So basically what I did is I started to kind of redevelop that, and 'cause I mean I felt that like the version I really liked some of the sequences, but I still felt like we didn't have kind of the emotional core to it or the emotional nucleus. So I basically went through like a few drafts where I kind of transitioned from kind of a workplace comedy where it was kind of superficial. It felt more of a sitcom, and we transitioned it into more of kind of a family melodrama.
Oh, interesting. It's interesting that it was something different before, but of course, things develop. What did your screenplays get inspired by in general? I mean, what did you watch as a kid?
Oh man, I mean, I was a child of the VHS boom of the 80s. Mom every Wednesday would take us to the video store where there was like a 3-for-1 deal for old movies. When I say old, they were just like a few years old. I mean, I just devoured the horror section. Being like a young kid, that was the section with like the best art. And obviously, like, I was so into, kind of that type of subculture. So that's what I grew up watching. So Bloody Axe Wound, like basically I was like obsessed growing up with the Friday the 13th franchise. That was probably my favorite slasher. Is probably like Jason Lives, like Part 6 or something like that. Slasher movies, I had always dreamt of making a slasher movie. It's one of the subgenres I'd been kind of dying to kind of try out, and I had never done like a short film in that subgenre specifically. So I knew that I wanted to do something in that area, and I kind of wanted to make it I mean, most of the stuff I do is skews comedic more than the actual like actually scary. So I knew I wanted to do kind of a meta comedic take on the slasher, where a Jason Voorhees-like character is kind of a working class dad, trying to kind of just kind of reconciling his own age and just kind of getting older, and who's going to take over the family business.
Yeah, and I mean it's a crazy family. The mother is also an interesting character. You maybe don't want to get too much into this. Maybe it's not really worked out because the mystery is maybe even better, but can you explain how this world works? I mean, is it like people kill and then it magically is made into a VHS and gets
Yeah, I mean,
delivered?
no, that's a great question. And you know, this is something that actually, while we were developing it and kind of going through that phase, once it seemed like, you know, we were getting closer to making it, is I mean, personally, I fall into it is just magical. There is something otherworldly afoot that kind of there's I mean, I wanted it kind of any movie I do, I don't want it to be heavy-handed, but I like there to kind of be some allegorical aspect that kind of reflects our current times. So I like this idea of there being kind of this anonymous kind of like you know, people at the very top of this kind of pyramid that disseminate like kind of you know, directions, like, you know, here, like they do with the yearbook. Like, we want you to kill these kids, and if you kill these kids, then it'll produce this thing. Then, you know, so basically, it's pitting kind of these working class people against one another to kind of come out on top. So, like, basically, Roger basically barely ekes a living being like a purveyor of these VHS tapes, but he thinks it's a good life, just being able to kind of kill people that are weaker than he is. But they're basically all belong to kind of the same strata. So I wanted to do something like that. So I wanted it to be just like magic. Like, you know, if you kill these 10 kids, you get this product that then you can sell to, you know, to sell to people. But then, you know, there was kind of debate in that, like, should we clue people in that, like, should there be like surveillance? And that's how these videos are being made. But I thought that, I mean, personally, I'm of the type that if I'm really entertained by a movie, and if it seems like the people that are making it really care about it, and there's like a passion and an energy, I don't need, especially in genre or in like high concept stuff, I don't need everything to be kind of like spoon-fed to me. I don't need to understand it all. I mean, the idea of, you know, a cantankerous old Jason Voorhees type character having a daughter and like living with his dead mother in a house, and it being kind of like this odd familial structure. I mean, if people can get behind that, I'm hoping that they can kind of get behind the idea of like a VHS tape, or these VHS tapes are just kind of delivered. But yeah, I mean, some people really struggle with the idea of they want, you know, everything to kind of be laid out. But I just like, you know, I'm a huge fan of just kind of magical realism. And if it's like, if it works, it works. And if it doesn't work, then that's my fault. You know what I mean? Like, if a ton of people like reject the movie, then, you know, I made the wrong call. But yeah, I mean, I just assumed that like people would just go along with it if it just happened.
It works. It's just at the beginning very hard to get into the story because you have to, get what's happening.
Totally. And Daniel, you know, like one thing that I had wanted to really do is I wanted the opening, because the opening that kind of got changed a lot, even during post-production, like the producers, I mean, the opening was supposed to be like a fake out, like, you know, how it opens in the fast food joint. Like, I basically that instead of it being like that right now, it's like a minute and a half, 2 minutes. I wanted it to be kind of this 5 to 6 minute thing that we shot, that it kind of it's a fake out where you think this is the slasher movie, is like this fast food kind of slasher film. And then you switch gears. And then right after that, we go into a credit sequence, which is like animated, like very kind of you know, like acid dipped animation type stuff, which basically kind of it doesn't ex it wouldn't explain it you know, in a very kind of direct everything explained way, but basically it would show, like, you know, in a very kind of psychedelic way, like a knife kind of coming through the frame, blood dripping, which then form a VHS tape. So like it gives you a little bit more kind of a visualization of how it works. But you know, I couldn't get the money for that. They wouldn't allow me to to spend the cash to do a psychedelic animation for the opening credits. But yeah, no, I know. I mean, it does take a bit to get your bearings, but I hope people are along for the ride.
That would also have been interesting because Chad Siegel and David Littleton are in the diner scene, which are from Uncle Peckerhead.
Yeah.
So it would be, and it would have been a nice transition for
Yeah, I know. I
WWE.
would have loved it. And we actually like Jeff, who played Max in the movie, he's in it for a flash of a second when they're in Roger's office, but he had a role in that opening. So they basically like said we had to cut it down to like, we basically had to truncate it to basically a third of its length because they felt it went too long and it was too much of like another movie. Really weird. But yeah, I mean we wanted to kind of have a lot of the old Uncle Pecker, ooh, sorry, a lot of the old Uncle Peckerhead gang in there. And it would have been fun, but
Also, with the intro, there is, as you mentioned, Jeffrey Dean Morgan, who's a big horror star from his role in The Walking Dead. But you also have Billy Burke, who I adore because I'm a big Twilight fan.
Twilight?
So, how come that these two big names are in your second feature?
Yeah, I mean, they're very good friends. So that's how we got Billy, is basically during the pandemic, we really re-released my movie Uncle Peckerhead. And we were set to play like, we were set to have a huge festival run. And the pandemic happened. So we played one festival and then we had to kind of completely switch gears. And luckily we got it distributed. We found a distributor that wanted to release it. And we released it August of 2020. And during that month, because nobody was doing anything, obviously, Jeffrey Dean Morgan watched it and he loved Uncle Peckerhead. And he basically, I was on Twitter and he DM'd me. And I thought it was a joke. I really thought that somebody had hacked his account and was just like fucking with me. So he reached out and he's like, I'm looking to like produce. I want to get into producing. I really love, like what I loved Uncle Peckerhead. I think he watched like a couple of my shorts after that. So he was asking if I had any scripts. So I shared this script for Bloody Axe. I shared a couple of scripts, three. And his production company, Mischief Farm, he signed me to a first look deal. So basically they get to shop these two scripts for a year. And I signed it for free because I was like, man, with his name, maybe we can get some interest. And yeah, we got some interest from Shudder and RLJE, who I believe co-produced it. So he was kind of on board as a producer, and basically they gave the money as long as he at least did like what they call an extended cameo. So he agreed to do this extended cameo. And then when we started kind of like casting ideas, like we started looking, we started working kind of with our casting agency. When we were thinking about Roger, he said that, a friend of his, Billy Burke, was like up and he showed him Uncle Peckerhead and Billy was off for like that part of the summer. So, is it something that I'd be interested in? So we met up on Zoom. And just kind of talked about the role and talked about like kind of we just kind of unpacked it, Billy and I, and he was really into doing it. So he signed on and he was there. I think he did 4 or 5 days in like, I mean, as you know, crazy intense makeup. He was in the makeup chair for, at least a couple hours a day. But yeah, he's great in it. He's such a different type of dad, but yeah, he's really great in it.
Yeah, I have a T-shirt where it says "Daddy" on it. That's what I wanted to ask. So he had to do extensive makeup. It wasn't just the mask that he was wearing.
No, like basically what we did is Jared Balog, who's our effects and makeup guy, who I've worked with for the past like decade. Billy came, I think it was like a couple weeks early to do a cast. So basically, they just kind of put this they kind of put this like casting thing over him. I forget if it's silicone or something. And then basically like Jared worked for 2 weeks kind of. It's basically like different applications. Like there's a forehead application, there's like one for each cheek. There's like the bottom of the face, and then like I think over the ears, and basically like a tape. You're basically kind of building piece by piece each part of the face. But it turned out, I mean, that's one of the things that I'm most proud of with the movie is the amount of practical makeup and effects we did. We did a little VFX, but it was mostly in camera, and that's kind of how I wanted to do it. And I'm really happy with especially how Rogers came out, because it's also something that I'd been kind of it had been in my head for the past decade, and I'd been kind of like just like always, you have these. I have a pretty vivid imagination. I love writing kind of like really high concept stuff. So, it's been something that's been kind of like sitting in your consciousness for like forever, and sometimes your subconscious, right? And then finally you get to see it come to life. And Jared's like one of my most favorite collaborators, because any kind of crazy idea or anything, like I'll send him just a couple of references and he immediately kind of gets what we're trying to do. So yeah, I was really happy with how Billy came out as Roger Bladecut.
It's just funny because you have Billy Burke, but you hide him behind a mask for the whole movie as well.
Yeah, I know. They told us we were crazy, and we were.
I mean, it's obviously a great effect. You mentioned your team; it's great work. What I was wondering, especially, is you have a whole video store, and none of these videos are videos you know. So someone
Yeah.
had to make them. Who made all these videotapes?
Oh man, so there were a bunch of people involved in that. So I was that was another dream, is to get to do reel to reel with our production designer Lisa Myers, who again, like we had the best, and this is what everybody says, but I mean I'm the only one that means it. We had the best crew you could imagine. I mean, some of the most talented, just like kind of jaw-dropping. And Lisa Myers and her team designed the video store and designed a bunch of the labels. But my partner Wiki Mendoza, who she's one of the associate producers on the movie, she produced Uncle Peckerhead with me. She designed a lot of the posters and a lot of the main VHS art that you see. So when it comes to like Hacksaw Hookers of Paramus, which is like one of my favorite posters in the video store, that's Wiki. But also, oh wait, the person that did all of the blade cut art, a lot of those illustrations, his name's Alec Hugel, and he actually did, you can see it here, he did the poster for Uncle Peckerhead, like our OG poster. So I had worked with him for that, and I loved what he did. He did like a take on the Minor Threat poster, or the Minor Threat album cover. So basically, we enlisted him to do, the 9 or 10 installments of the Blade Cut franchise. So Campus Carnage, I mean, all of that is him. So it really was kind of a team effort in that we had like an illustrator do the Blade Cut art. So that felt kind of like singular and something on its own. I gave Wiki, because she did a lot of kind of the bigger art, a lot of the posters that you see in the store. And then a lot of people on Lisa's team did kind of the things that you may see, kind of like an insert here or there of kind of like a line of VHS titles. Some of those were just originals that people would do kind of in their downtime if they were bored. They would just kind of like mock something up and we'd throw it in there.
Great. But also what I noticed is you have a lot of t-shirts that look like band t-shirts, but they're not, right?
Yeah.
It's something you made up too, right?
Yeah, totally. I mean, I geek out. Like, this is, I mean, I do this shit like just for fun. I'm a teacher, and my summer break's about to start. So like, well, I'll just like write in a notebook like ideas for fake bands and like fake art for fake bands. So yeah, like a lot of the t-shirts that you see people wearing are either bands I really like, because there's like, for example, there's this band that's been around for like 20 years called Piss Jeans, and we use their t-shirt. Like friends bands, I'll like throw their t-shirt in there, but then there'll be just stuff that we designed and like threw on, and like, so like I wanted it to kind of be a world where you're kind of, it's like we're mixing kind of fiction and nonfiction, where you have these bands that are kind of loved on. Like we used because Flat Spot Records, which like has Scowl and End It and these like really great punk and hardcore bands, we connected with them and they gave us a bunch of like merch that we could use. Same thing with Epitaph, gave us a bunch of merch we can use, because you can see in Sam Crane's bedroom, there's like Joyce Manor poster, there's a Drain poster, like just really fucking awesome punk and hardcore bands. And then just some stuff that we just made up on our own. Like we just kind of designed like a crazy poster. Because like a lot of us, like especially Wiki is like an amazing artist and illustrator, but a lot of us like either play music, draw, paint, And do a bunch of stuff, not just one thing. So like when we're just hanging out on like a weekend, we'll just like, we'll just start to fuck around and make up a fake band. And maybe we'll even like write a song and have what the demo would look like, but then that would just be it. So then it like, since we're not going to release one song or like release just one song on one demo, we'll just like be like, oh, we'll just put that in the movies. Next movie we do, we'll just have that be a band.
Oh, that sounds like you have a lot of fun on set than when you shoot the movies.
Oh, totally. Yeah, it's a blast.
Okay. Great. I saw on your website that you have a lot of things in development. Do you have a next project already lined up? Can we look forward to something new soon, or?
Yeah, I mean, I'm really hoping, 'cause this summer we're starting the wheels like in seriousness with this one, but I have this script called Larry Gone Psycho, and it's another installment in that Alliteration Records universe. And basically what it is, it's about a backup band for like a public access horror show. And the brother of that band gets possessed by this kind of prolific serial killer, and then they have to save his soul. So it's like a very music centric, it's kind of like Wayne's World meets Evil Dead 2. So basically the script is written. I feel really good about it. Jeff, who's written the music for Uncle Peckerhead, he wrote the original songs for Bloody Axe Wound. He's writing the music for this band called the Haunted Housewives, and basically they're like garage rock meets 60s girl group stuff. So like the demo sound so rad for that. Jared Balog, who's worked on all the effects and makeup, we're doing some makeup and effects tests in a couple weeks. So starting late summer, early fall, we're gonna start like pitching it in seriousness to kind of financiers and production companies, and then hopefully shoot in spring or summer of 2027. So that's the next project we really want to get done.
Okay, I keep my
Yeah.
fingers crossed
Yeah,
and
please cross
look
them, light
out.
some candles.
Yeah,
Yeah, please.
looking out for the movie. Yeah, my last question. Always like to ask at the end: is there a horror movie release that you're looking forward this year?
Oh man, yeah. I'll give you like kind of a sh this will kind of give you an indication of the type of stuff I'm into, right? So I'm really excited about the new scary movie coming out. I'm excited about that. I'm excited about that one. I'm excited about Leviticus, which I've heard really good stuff about. I think that's coming out in July. I may be wrong, July or August. And I'm really excited about the new Godzilla movie in November. I would say those are my three. Those are the three that I'm most excited to be in a theater watching.
Okay, great. Thank you for that. And thank you again for the interview. It was very interesting. I hope we see your new movie soon. And yeah, have a nice day.
Thank you so much, Daniel. It was a pleasure. Thanks so much for having me.
Ja, das war Matthew John Lawrence, der Regisseur von Bloody Axe Wound.
Woher wusstest du,
Und
dass er so nett zu dir sein kann, bevor du das Interview geführt hast? Das ergibt sich mir gerade nicht so richtig.
ja, sorry, ich habe es einfach erahnt durch unsere Konversation, die wir auf Instagram hatten. Man schreibt sich ja dann vorher ein bisschen hin und her und dann dachte ich nur so, ja, klar.
Tauscht so ein, zwei Nacktfotos aus und dann.
Nein, auf gar keinen Fall.
Schade. Okay, dann nicht.
ja, genau, aber ja, ihr könnt, ich poste das Video auch nochmal auf YouTube, immer sonntags meistens, falls ihr irgendwie Untertitel braucht, zumindest die automatisch generierten Untertitel von YouTube, die manchmal nicht ganz genau sind, wenn solche Wörter wie Bloody Axe Wound fallen.
Ich hoffe, sein nächster Film heißt Bloody Mary und schließt damit eine Trilogie ab.
Uncle Peckerhead. Bloody Axe Wound. Ich weiß nicht, wie das. Ach so, Bloody.
Na, Teil 1 ist Project Hail Mary, Platz
Oh
2 ist Mother
Gott.
Mary und Platz
Da
3
sind
ist
wir
Bloody
wieder.
Mary.
Da sind wir wieder am Mittwoch. Okay, got it.
Wollt ihr die Brücke kurz schließen?
Falls ihr diesen Witz nicht versteht, dann habt ihr vielleicht den Creepy Crypt Podcast von Mittwoch, wo wir über Kinofilme reden, noch nicht gehört. Warum nicht? Geht sofort zurück und hört den. Vielen Dank dafür. Danke für den Klick. Genau, und jetzt wieder willkommen zurück. ja, genau. Also wir haben ja schon gesagt, wie wir Bloody Ex-Wound finden. Vielleicht wollt ihr uns auch mitteilen, ob ihr den Film schon mal gesehen habt oder ob er jetzt vielleicht auf eure Watchlist kommt oder sowas. Schreibt uns gerne. Er kommt auf jeden Fall, was ist denn heute für ein Tag? Ah nee, er kam letzte Woche raus.
Könnt ihr bestellen. Link ist in der Beschreibung.
Richtig. Seit letzten Freitag gibt's den in fürs Home Entertainment zu kaufen und ihr könnt zuschlagen. Dann macht es
ja,
doch bitte.
Ja, der lohnt sich ja auch für zu Hause. Easy.
Ey, voll. Wirklich, also ganz ehrlich, ich sage das nicht nur, weil ich mit dem Typen geredet habe. Wie gesagt, ich hätte nicht das Interview geführt, wenn ich den Film nicht gut gefunden hätte, weil mittlerweile gucke ich mir lieber die Filme an, damit ich nicht sagen muss, oh, Entschuldigung, du hast zwar zugestimmt, aber ich möchte doch nicht mit dir reden. Und der Film macht schon Spaß. Und Independent-Horrorfilme muss man unterstützen. Und das ist definitiv, wie ihr vielleicht in dem Interview gehört habt, ein sehr schönes Independent-Produkt.
Mit auch genau. Ganz geilen praktischen Effekten bei manchen Kills, ne?
Ja, voll, voll. Bei uns ist halt auch wirklich alles praktisch gemacht. Also das
war sehr, sehr positiv überzeugt dann, als da die ersten Köpfe auseinander gesplättert wurden.
Ja, ich finde halt auch, also ich finde das, kann ein bisschen genau darauf eingehen, ich finde das Prinzip tatsächlich echt ganz lustig, also wie sie sich über dieses Franchise halt auch lustig machen gewissermaßen, dass das so viele Folgeteile gibt und dass es natürlich ganz klare Referenzen auf Freitag der 13. hat.
Spätestens, wenn der in seinem Grab liegt und dann der Blitz einschlägt, um ihn wiederzubeleben. Das
Richtig.
Ist ja genauso aus Jason Lives, das ist ja ein Riesenquatsch.
Genau, nur dass er dann nicht mehr allein aus dem Grab rauskommt. und ja, genau, das ist ja auch das Witzige, ne, dass dieser Vater von der Hauptperson halt immer wieder belebt werden kann. Ja, deswegen, das ist ziemlich funny.
Und der Aspekt, dass er einfach von irgendwem Listen bekommt mit Leuten, die er umbringen soll und dann entsteht daraus automatisch dann ein Spielfilm, sobald er die alle umgebracht hat. Und nie wissen wir, woher und warum und wieso, das ist ja eigentlich auch ganz, ganz fun.
Ja, ja, und dass dadurch sozusagen die Videothek am Leben gehalten wird, wie gesagt, das spielt wahrscheinlich in einer früheren Zeit, weil es hat jetzt keine Handys oder so dabei. Es wird jetzt nie gesagt, in welchem Jahr das spielt. Da ist vielleicht Videothek nochmal. Aber nichtsdestotrotz haben die ja schon ein bisschen Probleme, sich über Wasser zu halten und brauchen deswegen immer neue blutige Horrorfilme, damit die Leute kommen.
Yes.
Und deswegen, das ist fun.
Ja.
Und am Anfang sieht man Jeffrey Dean Morgan. So, you know.
Richtig, für einen ganz, ganz kurzen Moment, wie er so ein Mensch umbringt und das ist dann eigentlich auch nur so ein Video, was ja dann schon fertig ist und wir erfahren so ein bisschen, dass wir eben in dem Film Abby verfolgen, die Tochter von so einem Serienkiller, also einem echten Serienkiller, der war auch gleichzeitig Filmstar ist durch diese ganze mystischen Dinger und der hat seine eigene Videothek und da kriegt er immer Listen, wie ich schon gesagt habe, mit Leuten, die er umbringen soll. Wir wissen nicht, warum die sterben sollen. Wir wissen aber auch nicht, wer das beauftragt. Die wissen nur, dass sie machen das und dann tauchen diese Tapes auf. Und der guckt sich halt in seinem Backroom da manchmal diese Filme an und bei diesem einen Video fällt ihm dann auf, dass im Hintergrund bei dem einen Mörder so ein Wolf-Mensch zu sehen ist und er glaubt halt, dass das seine Tochter, also eigentlich nicht Tochter, weil sie es adoptiert, ich weiß auch nicht, wie der es geschafft hat, eine Tochter zu adoptieren. Bist du jetzt schockiert darüber? Ja.
Dass du sagst, dass es nicht seine Tochter ist, weil sie adoptiert ist. Auch adoptierte Menschen sind Töchter und Söhne.
Ja, aber du weißt ja, wie ich es meine.
Ja, aber ich muss trotzdem kurz schockiert sein.
Okay, gut. Naja, ja, da bekommt sie halt so ein bisschen Ärger dafür, weil er sagt, ich will diesen Wolf-Cameo nie wiedersehen. Und sie so, ja, okay, aber ich würde halt schon gern mit in das Geschäft einsteigen. Und er so, nee, du bist eine Frau und Frauen können das nicht. Und
es ist ja auch ein bisschen gemeiner, weil in dem Geschäft noch ein Mann, der nicht der Sohn ist von dem, wie heißt der nochmal, Butcher? Nee,
Blade Cut,
genau.
Ja,
von
ja.
Dem Typen. Und der verrät dem Mann ja so ein bisschen, dass seine Tochter wahrscheinlich da in diesem Video drin ist, weil er natürlich, weil es so auch so ein kleiner Konkurrenzkampf ist, weil er natürlich der Nachfolger werden soll von Blade Cut. was ja leider nicht so gut läuft, aber genau deswegen. Und sie darf das ja nicht, weil, wie du gesagt hast, sie ist eine Frau und Frauenkiller gibt es einfach nicht in diesem Horrorgenre. Und das finde ich eigentlich auch ganz lustig, dass der Film halt diese Diskrepanz auch nochmal anspricht, dass es da.
Was ja eigentlich funny ist, weil der Killer im Original Freitag der 13. ja eine Frau ist.
Oh, true, aber halt nur kurz, ne?
Spoiler an der Stelle, Entschuldigung.
Fuck, scheiße, ja.
Oh. Für einen 50 Jahre alten Film. Genau. Nee, sie darf dann eben mitkommen ab und zu und guckt dann auch zu, wie ihr Vater halt so Leute umbringt. Und dann darf sie dann eben auch, ja, was heißt darf? Er bestimmt ja dann den Nachfolger von ihm und das ist eben dieser Typ aus der Videothek und das findet sie schon scheiße. Aber sie darf ihn eben da begleiten und da merken wir auch, während sie ihm so erzählt, wie er was am besten macht, dass sie eigentlich schon mehr Ahnung davon hat als er, weil er geht ja dann los und will da sein erstes Opfer töten und ja, bringt sich dabei aus Versehen selbst um, weshalb sie den Job dann zu Ende bringen muss.
Das ist jetzt sehr interessant ausgedrückt. Ich finde, nachdem du das so gesagt hast, muss man den Film eigentlich gucken, weil ich möchte jetzt wissen, was es bedeutet mit er bringt sich irgendwie selbst um.
Ich will ja, in der Home Invasion machen wir immer kürzere Zusammenfassungen und die Leute sollen den sich auch noch kaufen.
Das war auch gar nicht böse gemeint. Ich fand das echt, ich finde es gut, weil es halt wirklich so, du erzählst es nicht, deswegen müssen die Leute es selber gucken.
Ihr sollt einfach nur wissen, dass das passiert. Der bringt sich halt selber um und dann muss sie das machen und sie fängt dann auch an, erstmal die ersten Opfer zu töten. Und dann bricht sie bei einem Mädel ein, die kann sich dann wehren und sie wird dabei verletzt, weshalb sie dann auch abhaut. Und um diesen Opfern dann näher zu kommen, um die besser ausfindig machen zu können, schleust sie sich dann eben in die Highschool dieser Opfer ein. Und da wird der Film zu so einem klassischen Teenage-Drama.
Aber da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie alt sollte sie eigentlich sein?
Ich denke so 17, 18.
Aber dann wäre sie doch sowieso auf dieser Schule.
Weißt du, sie geht doch gar nicht zur Schule.
Nee, genau, aber dann tut sie ja so, als würde sie zur Schule gehen.
Ja.
Dann geht sie ja in den Unterricht. Deswegen habe ich mich gefragt, tut sie dann so, als wäre sie 16 und in Wirklichkeit ist sie 21?
Nee,
gar nicht mehr zur Schule gehen oder geht sie einfach nicht zur Schule, weil sie nicht zur Schule geht?
Sie geht nicht zur Schule, weil sie nicht zur Schule geht.
Weil es gibt ja trotzdem auch noch eine Schulpflicht in Amerika, die man mit Homeschooling und so umgehen kann und so, aber trotzdem gibt es ja theoretisch deswegen.
Tja. Sie hat es wohl geschafft, nicht in die Schule gehen zu müssen.
Ja, es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwie, obwohl dann wäre es auch wieder ekelhaft gewesen, weil sie was mit einer 16-Jährigen anfängt.
Ja, deshalb, okay. Nee, die sind beide im gleichen Alter.
Gleich alt, absolut.
Aber genau, sie lernt da eben dann diese Opfer kennen.
Diese Opfer.
Ich hab's gerade selber gemerkt.
Hey du Opfer, willst du mit mir ausgehen?
Das wie, habe ich letztens so einen Beitrag gesehen, da stand irgendwie so, mein Beileid an alle Opfer aus Berlin. Und ich habe drunter geschrieben, was ist da passiert? Ja, nix, aber alles Opfer da. Das ist so blöd.
Selber Opfer.
Naja, das eine Mädel, das sie umbringen soll, das schubst sie dann auch so aus dem Fenster. Aber wir merken schon, sie kommt dieser Friends Group dann halt so ein bisschen closer, weshalb sie jetzt Hemmungen hat, die umzubringen. Und das löst dann zu Hause natürlich dann Streit mit dem Vater aus, der dann auch sagt so, hättest sie schon längst umbringen sollen. Sie sagt so, nee, ich mach das jetzt demnächst und ich mach das jetzt morgen, versprochen. Und er so, ja, mach bitte auch, es wird Zeit. Also da ist ein bisschen Druck dahinter. das funktioniert nicht so ganz, weil sie dann mit dem einen Mädel, das sie vorher angegriffen hat, rumknutscht. Ups.
Ach. Gay.
Ja, aber weil der Vater das mitkriegt, fängt er jetzt selber an, die Leute umzubringen. Upsi.
Cockblock. Entschuldigung.
Schau auf. Die Überlebenden merken dann natürlich, dass sie in der Highschool nicht mehr sicher sind, weshalb sie fliehen müssen. Und da fliehen sie dann eben in ein Summercamp. Und das, erfahren wir, gehört zur Origin-Story des Vaters dazu.
Ja, ziemlich gut.
Und einen Charakter habe ich noch gar nicht benannt. Der taucht im Film immer wieder im Hintergrund auf. Abby hat nämlich so einen Komplizen, der sich da immer mit reinschleust. So als quasi, er ist dann so der Überlebende, der da aber immer so ein bisschen so ein Auge drauf hat, dass es nicht alles so ja, dass die Opfer in die richtige Richtung geführt werden und nicht irgendwie von der Schule abhauen und so weiter und so weiter. Und auf dem Weg zu diesem Summercamp treffen sie ihn eben und der steht da mit so einem angeklebten Bart und sagt, oh, pass auf. Und die so, hä, wer bist du eigentlich? Und würdest du wirklich arm sein, dann würde das und das sein und das ist, du siehst voll gut aus. Und dann nehmen sie ihn halt gefangen, weil sie glauben, dass der mit dem Killer zusammenarbeitet. Also sie meinen, ja, sie haben auch recht, ne? Und in der ersten Nacht wird dann einer aus dieser Gruppe umgebracht, weshalb, da geht so dieses Nerd-Mädchen in der Gruppe, sie entlarvt Abby dann quasi und sagt, ah, du bist also die Killerin und ich werde dich jetzt umbringen, aber dann wird sie eben gerettet, in Anführungszeichen, von der Freundin von Abby und dann sind sie nur noch zu zweit. Also die stirbt dann halt, das Nerd-Mädel. Und dann sind sie eben nur noch zu zweit und dann haben wir eben dann der Vater, der dann auftaucht, der die beiden jagt. Und da gibt es dann so ein Final Fight, wo dann der Vater mit der Freundin kämpft und sie tötet dann ihren Vater in dem Kampf und sagt die ganze Zeit auch, Dad, bitte nicht, bitte hör auf, Dad. Und sie so, hä, hast du ihn gerade Dad genannt? Und dann, wie es halt auch klassisch bei Freitag der 13. Film ist, wird er noch einmal lebendig und bringt auch noch die Freundin um, sodass dann Abby alleine übrig ist. Genau. Witzigerweise, ich lese hier gerade meine Notizen und ja. Ich habe ja Autokorrektur an und ich weiß nicht, was in diesem Satz stehen soll, aber hier steht, dann stirbt die Freundin auch noch Kochbuch. Ja, also anscheinend gibt es dann Kochbuch.
Stirbt die Freundin auch noch
Kochbuch.
Hm.
Naja, Abby ist dann auf jeden Fall als einzige noch am Leben, zusammen mit eben diesem Komplizen. Und sie beschließt dann, dass sie die Videothek des Vaters schließen will. Wir sehen, wie noch so eine letzte VHS geliefert wird, wo dann auch draufsteht irgendwie Blade Cuts Spawn oder so ein Quatsch. Also es ist dann ihr Film. Und sie wirft die aber alle in den Müll und sagt, nee, ich bin fertig damit. Und dann ist sie zu Hause und wir sehen den Blitz einschlagen, der eben immer einschlägt, wenn ihr Vater wiederbelebt wird. Und dann rennt sie zum Grab und wir sehen so eine Gestalt im Hintergrund rumrennen. Und dann kommt aber heraus, dass sie gar nicht ihren Vater wiederbelebt hat, sondern ihre Freundin. Oh.
Oder das Schicksal.
Oder also, das Schicksal.
Sie hat sie in dem, okay, das kann natürlich sein. Sie hat sie in dem Grab begraben damit, ja, okay. Ich meine, der Vater war ja auch am Ende seiner Tage angekommen. Das hat man ja schon gemerkt.
Ja, der wollte ja eh retiren.
Ja. Deswegen.
Ja.
Ja, ist doch nice. Jetzt können die beiden queeren Girls eine Katze kaufen und zusammenziehen. Sorry.
Toll, oder?
Ja, voll. Nee, ist ein unterhaltsamer Film für die kurze Zeit. Und
ihr solltet den auf jeden Fall gucken, weil die Beschreibungen werden dem nicht gerecht, wie crazy die Kills und wie funny Situationen da sind. Es lohnt sich.
Ja, auch wie komisch diese Story ist. Also eben dieses ganze Prinzip so von wegen, diese Videos entstehen dadurch, dass die Kills in Wirklichkeit passieren und so. Es ist ja auch, ich meine, ne, letztendlich diese Videothek gibt es in dieser einen Stadt. Das heißt, dass es da überhaupt noch Teenager gibt, ist crazy.
Stimmt, darüber habe ich bis gerade gar nicht nachgedacht.
Ey, wirklich, das war das allererste, wo ich so dachte, okay, aber das ist jetzt schon der achte Teil. Und jedes Mal werden mehrere Teenager umgebracht. Wie kann es sein, dass da überhaupt noch jemand existiert? Aber gut, einmal im Jahr kann man auch so ein paar sieben Teenager umbringen. Ja, wahrscheinlich. I guess. Geht schon. Aber dass
muss
da Leute
ja, ne?
überhaupt noch wohnen wollen oder so, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja, genau. Aber ja, ist ein unterhaltsamer Film. Billy Burke spielt mit für alle Twilight-Fans, auch wenn er die ganze Zeit eine Maske auf hat.
Warum liegt da Stroh rum?
Und normalerweise nenne ich ja auch die anderen Darsteller am Anfang der Besprechung, aber es war jetzt niemand dabei, der schon mal groß was anderes gemacht hat. Also Sari Arambulo spielt die Hauptrolle, Molly Brown spielt ihr Love Interest, Eddie Levy spielt ihren Kumpel und ja, Jeffrey Dean Morgan hatten wir ja schon genannt. Und dann gibt es noch ganz am Anfang Chad Siegel und David Littleton, die spielen in dieser einen Sequenz mit, wo eben auch Jeffrey Dean Morgan drin vorkommt. Und die sind zum Beispiel aus Uncle Peckerhead. aus dem Film davor. Das heißt, ja. Das habt ihr ja alles in dem Interview gehört. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann hört es doch nochmal. Ihr solltet das nicht überspringen. Auch wenn es auf Englisch ist.
Nee, lernt einfach Englisch dafür.
Lernt Englisch. Genau, ja. Aber wie Cebo schon sagte, die Kauflinks findet ihr in unserer Episodenbeschreibung, falls ihr den Film eh nicht schon bestellt habt, als er rausgekommen ist letzte Woche. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr über diese Links diesen Film kauft und damit uns und den Film unterstützt. Habe ich noch nie so gesagt. Crazy, oder?
Krank, oder?
Voll krank. Apropos krank.
Ach, Digga.
Ich würde ja fast behaupten, Strangers Chapter 1 bis 3 kommen jetzt nicht mehr so schlecht rüber, oder?
Ich hab literally, genau das war mein Gedanke. Als ich den Film zu Ende geguckt habe, dachte ich mir, fuck, ich kann den jetzt nicht mehr auf meine Flop 1 packen.
Du würdest eher nochmal die Trilogie gucken als den nächsten Film, über den wir sprechen.
Boah, das ist Lebenszeit, die ich nie wieder zurückkriegen werde. Nie wieder.
Weißt du, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Also wirklich das Allerschlimmste an dieser ganzen Sache finde ich. Ich habe den ja vorwiegend ausgesucht, also wir reden über Killer Whale. Ich habe den Film ausgesucht, weil der von einer Frau ist.
Ich dachte, den hast du ausgesucht, weil dieser bescheuerte Wal gerade in der Nordsee gestorben ist.
Nee, also ich meine, ich hab ihn natürlich ausgesucht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir Orca angeguckt oder beziehungsweise ich habe mir danach Orca angeguckt. Aber ich weiß, dass ich Orca, der Killerwal, früher als Kind hatten wir auf Video zu Hause, den habe ich so gerne geguckt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, I'm sorry. Aber ich habe Orca, der Killerwal, geliebt. Und deswegen habe ich gesehen, oh mein Gott, es gibt einen Killerwal-Film. Und ja, ich weiß, Killerwale sind keine Killerwale und die Namen sind total unangebracht, aber ich mag die Idee. Davon. Vor allen Dingen Orca, der Killerwal. So ein cooler Film. Der Typ sieht halt, wie seine Frau umgebracht wird. Der Killerwal sieht, wie seine Frau umgebracht wird und denkt so, ihr seid dran. Ich höre erst auf, alle hier zu quälen, bis ihr tot seid. Und wenn ihr nicht mehr aufs Wasser kommen wollt, dann zwinge ich euch halt aufs Wasser zu kommen, indem ich euch von eurer Gesellschaft ausstoßen lasse. Das ist der cleverste Killerwal der Welt. Deswegen dachte ich so, geil, neuer Killerwal-Film. Ich liebe Killerwal-Film. Let's do it. Und dann ist er, also Regie führt Joanne Bracken und die hat mit Katharina McPhee das Drehbuch geschrieben. Und ich dachte nur so, cool, female written, female directed, vor allen Dingen female, also es sind ja auch die beiden Hauptdarstellerinnen female. Und ich dachte nur so, Mann, ich möchte mehr weiblich getragene Projekte.
Tatsächlich
sehen.
Wurde Regie geführt von der Frau von Alan Smithy, nämlich Lena Smithy.
Das wünscht sie sich jetzt, ja.
Ey, for real.
Aber es ist wirklich krass, was das für ein absoluter Drecksfilm ist von vorne bis hinten. Es ist wirklich krass. Also, ja. Ich bin schockiert gewesen, was für eine auch Greenscreen-Unverschämtheit mit, also wie fake das alles ist. Die Story sei dahingestellt. Lustigerweise spielt hier Virginia Gardner die Hauptrolle, I don't know. Die hat ja in Fall schon mitgespielt, also diesem Film, wo zwei Frauen auf diesem Sendemast landen und nicht mehr runterkommen. Ne, das war da, der Film ist ja schon fragwürdig, weil er nicht so viel Story bietet und da spielt sie jetzt wieder mit und die andere Person war Mel Johnson, die in Mortal Kombat 1 mitgespielt hat, da spielt sie wie Tara und die jetzt in dem neuen Street Fighter mitspielt, nämlich Cammy und sie hat in Witchboard mitgespielt. Okay.
Da ging's also bergab.
Und lustigerweise hat der Trailer, als der rauskam, wohl online für ein bisschen Furore gesorgt, weil die Leute, die den geschnitten haben, da schon eine ganz tolle Idee hatten und in dem Trailer das Blut nicht rot gelassen haben, sondern braun gemacht haben, damit sie keine Angst haben müssen wegen Zensur oder so. Und naja, ne, weil man braune Sachen im Wasser sieht, kann es halt was anderes sein als Blut. Und deswegen ist der Film wohl damals schon aufgefallen. Und ganz ehrlich, diese braune Soße in dem Wasser ist exakt dieser Film.
Ja, ja, was soll ich sagen? Budget von 2 Euro in CGI. Es gibt auch eine Szene, wenn die beiden Frauen dann auf diesem Stein sitzen, da siehst du, dass dieser Stein nur so 3 Meter vom Land entfernt ist in der Realität und ist furchtbar.
Auch dieser Wal. Meine Güte, ich meine, ist cool, dass ihr keinen echten Wal nehmt, aber wie scheiße kann man denn Wal machen? Also.
Da hätten sie lieber den, der da jetzt im Wasser tot rumschwimmt, nehmen sollen, den hätte man auch da.
Da hätten sie lieber irgendwelche alten Aufnahmen aus den 80ern nehmen sollen, die sie irgendwo in dem Archiv gefunden haben. Alles wäre besser gewesen als. Also wirklich, als ich diesen Film gesehen habe, ich hatte so viele Fragezeichen im Gesicht.
Ich verstehe halt nicht, du weißt, wenn du nicht genug Budget kriegst, musst du kreativ werden. Aber es kann doch keiner sagen, dass man dann stolz auf das Ergebnis ist oder diesen Film dann sagt, okay, ja, wir können den halt jetzt nicht umsetzen, weil wir haben das Geld dafür nicht. Kann mir doch keiner erzählen, dass sich das irgendwer angeguckt hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt halt unser Budget. Wir müssen den jetzt irgendwie dann doch veröffentlichen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was zurück, aber ja, wird schon, das wird schon. Da bin ich stolz auf den Film, den wir gemacht haben. Niemand denkt sich das doch.
Ich glaube, das ist halt das Problem, ne? Also diesen ganzen Teil mit den beiden Hauptdarstellerinnen, das haben die natürlich gemacht, bevor die CGI gemacht wurde, ne? Also die haben alles gedreht, wahrscheinlich irgendwo in einer Halle von einem Greenscreen. Und in dem Moment weißt du ja nicht, wie das aussehen wird. Du denkst halt, okay, ich drehe einen Film von einem Greenscreen. Viele Filme werden von Greenscreen gedreht. Wahrscheinlich sämtliche Marvel-Filme werden nur noch vor Greenscreens gedreht. Aber, und hier haben sie das wahrscheinlich auch gemacht. Und dann hatten sie es halt irgendwann fertig. Und dann hat sich irgendjemand hingesetzt und eine CGI-Firma beauftragt. Und dann haben die das da drumherum gebaut. Und dann ist der Film halt, dann sieht er halt so aus, wie er aus, und dann kann man halt auch nichts mehr machen, ne? Dann ist es halt so, ja gut, jetzt haben wir diesen Film, jetzt müssen wir ihn rausbringen. Aber es ist, keine Ahnung, ich als Darsteller hätte wahrscheinlich gesagt, nee Leute, wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass dieser Film nicht veröffentlicht wird, weil das kann nicht gut sein für meine Karriere.
Das hätte ein Tax-Write-Off werden sollen.
Und ich meine, es gibt ja eben Fall, das ist ja auch, den haben die ja auch nicht vor Ort auf einem Mast gedreht, sondern vor Greenscreen und der sieht ja auch nicht so scheiße aus. Also, ich verstehe nicht, wie dass CGI teuer ist, okay, kann gut sein, I don't know, aber ich glaube, da hätte ich lieber mit KI gearbeitet.
Oh mein Gott, ich wollte gerade fragen, ob du lieber die KI-Kojoten haben willst.
Und I don't know, aber come on. Sieht halt alles scheiße aus. Jeder Hintergrund sieht scheiße aus. Jeder Sonnenuntergang sieht scheiße aus. Jeder Wal, jedes Mal, wenn die irgendwie Wasser so tun, als wäre es Meer, das sieht alles scheiße aus. Also die Bank durch richtig scheiße. Keine Szene in diesem Film ist. Es gibt doch sogar, ganz am Anfang ist sie in ihrem Apartment und als ihre Freundin sie dann überrascht und draußen, damit man sieht, dass sie, keine Ahnung, in den Karibik fahren müssen, schneit's. Aber halt nicht in echt. Sogar das sieht scheiße aus, wenn sie noch nicht mehr in der Karibik angekommen sind, sondern irgendwo auch dieses Apartment vor einem Greenscreen in der Halle gedreht haben. Das sieht halt auch scheiße aus. Da fängt es ja schon an. Und überhaupt diese hanebüchene Geschichte, die sie am Anfang erzählen.
Ja.
Was soll das denn? Das ist so dumm. Und am Ende dann dieser Plot-Twist, der ist so unnötig.
Es ist halt so funny, weil du ja am Anfang erzählt bekommst in dem Film, dass sie gab es diesen Raubüberfall und dabei ist ihr Freund gestorben und sie hat Gehörverlust dadurch bekommen. Und dann lernen wir ja ihre beste Freundin kennen, die so ultra crazy, also die ist, was ist sie, Influencerin?
Ja,
und,
klar, weil heutzutage
PhD-Student, die Gene-Editing und
ja, genau. Also sie ist super intelligent, aber sie ist halt Influencerin, weil heutzutage kann jeder Influencer werden. Das ist der leichteste Job der Welt. Damit kann man super easy ganz einfach Geld verdienen. Kannst du jeden Influencer fragen, das geht innerhalb von Sekunden super schnell. Du musst nur hübsch sein, dann bist du Influencer und kannst ganz umsonst dein Leben leben.
Ja, so
funktioniert das. Ganz einfach. Ja, es ist so einfach, wirklich. Willst du Influencer werden, mach einfach. Mach einfach. Ist ganz einfach. Musst du nicht die ganze Zeit dran arbeiten, musst keine Videos schneiden, nichts. Es passiert einfach alles. So easy, wirklich.
Und wenn du halt den Plot-Twist kennst und dir dann zusammenreimen kannst, warum sie die jetzt auf diese luxuriösen Urlaub nach Thailand mitnehmen will, ist so...
Und vor allen Dingen auch, wie der Freund stirbt am Anfang. Es ist so dumm. Der Typ, der Verbrecher kriegt, es funktioniert nicht so richtig, sein Überfall, und der wird angeschossen und bla bla bla. Und als weil er sauer ist, überfährt er dann den Typen. Weil Raubüberfall reicht nicht. Er muss auch noch Mord in seine in sein Vorstrafenregister reinbringen oder was. Wie dumm ist das denn? Dem ist nichts passiert oder was? Was? Hä? Nee, sorry. Was? Come on, nee.
Und das ist alles wichtig, weil wir müssen ja nach Thailand kommen, damit dort wir zu SeaWorld oder wie auch immer das da heißt.
Was auch immer, ja.
Hinkommen, um dort den Orca kennenzulernen, der Ceto heißt. Und dann hast du ja auch noch so diese, dass sie sagt so, nein, eingesperrte Wale, das kann ich finanziell nicht unterstützen, das geht nicht. Ich habe eine Idee, lass uns den Wal doch einfach befreien.
Das machen sie ja noch nicht. Das ist ja auch das Verrückteste. Das ist so, die haben dann diesen Wal, der ganz am Anfang schon mal, sieht man ja, ganz am Anfang sieht man, wie so eine Pflegerin in diesem Ding umgebracht wird, ne?
Ja.
Okay, der tötet also Menschen, weil er brutal ist. Deswegen wird er eventuell nach Thailand ausgelagert, I'm not sure, oder es war schon immer da. Und dann stirbt ja noch dieser andere Typ, während die zu Besuch sind.
Ja, dieser Hausmeister.
Genau, und dann sagt ja der eine Typ am Telefon näher, Liability, wir lassen den jetzt frei. Hä? Wie? Liability, wir lassen den jetzt frei. Aha, okay, so einfach
statt geht's. Dass der eingeschläfert wird, wird er, weißt du, wenn dir ein Hund ans Bein pinkelt, wird der Hund sofort eingeschläfert. Aber wenn so ein Wal mehrere Leute tötet, aber wir, ja gut, jetzt nach allem, was wir über
Thailand.
Die Regierung wissen, mit Walen.
Ja, aber weißt du, in Thailand, da gibt's doch, also weißt du, da denke ich mir so, da kriegst du auf jeden Fall, das ist doch irgendwie, dass der, also mal abgesehen davon, keine Ahnung, es ist crazy. Egal.
Kannst du essen.
Ja, nee. Zum Beispiel.
Die wollen den dann auf jeden Fall freilassen, was ja dann dazu führt, dass wir dann dieses Trio haben, die dann in diese Lagune wollen, die anscheinend auch noch heimgesucht oder verflucht ist oder sowas.
Ach, unnötig, aber ja, genau.
Es wäre so geil, wenn wir noch so einen Geisterwal als Gegenspieler zu dem normalen Wal gehabt hätten. Das hätte diesen Film so geil gemacht, ohne Scheiß. Wenn dann der Killerwal da die Leute jagt und dann taucht ein Geisterwal auf und sagt, nein, lass die Menschheit in Frieden. Nee. Aber genau, die gehen ja dann da Jetski fahren und dann findet der Wal die komischerweise wieder.
Entschuldige mal, also erstens, wenn sie so ein, hey, ihr armen Wale-Person ist, ich kann euch nicht eingesperrt sehen. Und dann geht sie mit dem Jetski aufs Meer. Willst du mich verarschen? Weißt du, wie schlimm das ist? Ein Jetski für Meerestiere? Das ist die reinste Hölle. Also was denn jetzt? Bist du pro Wale oder willst du sie nur nicht bei SeaWorld eingesperrt sehen? Weil du kannst nicht beides machen. Es geht nicht. Dann musst du dir ein anderes Fortbewegungsmittel nehmen. Jedes Fortbewegungsmittel wäre richtig scheiße auf dem Meer. Aber ich glaube, Jetski ist nochmal eine echt harte Nummer. Deswegen verarsch mich nicht. Aber ja, sie kommen dann auf dieses Atoll, wo, ich glaube, es geht ja gar nicht anders. Die Leute müssen den ja in diesem Atoll abgeladen haben.
Ja, vielleicht haben sie sich einfach gedacht, so, ja, der kommt da nicht mehr raus, schade. Nicht mehr unser Problem.
Und wie haben sie ihn dahin transportiert? Mit dem Helikopter oder was? Das ist so dumm. Wie ist er da hingekommen? Wie ist er in dieses Atoll gekommen?
Das ist eine gute Frage.
Und warum erzählst du mir eigentlich am Anfang, in der Anfangssequenz, schon den Film, in dem du sagst, das ist ein Atoll. Ein Atoll ist abgeschlossen. Hier ist ein Fels, hier ist ein Fels, hier ist Strand. Deswegen mache ich jetzt mal einen Pfeil von Fels zu Strand? Warum? Was hat das mit dem Vorspann zu tun? Willst du mich verarschen? Der Film, wirklich, der hat mich schon echt früh angepisst. Aber ja.
Ja, danke, dass ich den gucken durfte, auf jeden Fall.
Bedanke dich bei den Leuten, die ihn gemacht haben.
Mache ich persönlich nach diesem Podcast. Naja, der Typ wird auf jeden Fall umgebracht und die beiden Frauen überleben dann und dann kommen sie irgendwann eben auf dieses, diesen Stein, wie auch immer das heißt. Da verletzen die beiden sich dann auch noch, weshalb die da auch jetzt erstmal, da haben wir einen Grund für den Film, dass die da bleiben müssen, weil die sind jetzt erstmal verletzt, ne?
Ja.
Und da wird aber auch impliziert, dass der Wal sich angeblich in dieses Atoll verirrt hätte. Wie auch immer der das gemacht haben soll. Wenn du selber sagst,
dass das. Das ist halt das Komische, weil die sagt ja, um das Recht zu fertigen und weil es dann realer am Leben ist, weil es ja tatsächlich so ist, Killerwale haben ja in der freien Wildbahn noch nie Menschen angegriffen. Das ist nicht passiert. Orca, der Killerwal, ist eine reine Erfindung, würden die nicht machen.
Krank.
Sondern sie sagt ja, Orcas haben nur Menschen angegriffen, wenn sie in Gefangenschaft waren, also bei SeaWorld etc. Und dann sagt sie ja, das heißt, er muss denken, er ist immer noch in Gefangenschaft. Was bedeutet, dieses Atoll ist so abgeschlossen, dass man da nicht rauskam. Also wie hat er sich da drin verirrt? Das geht nicht. Das muss
ja
jemand
genau das versuche ich gerade zu fragen. Wie?
Ja, genau. Es gibt so viele Fragen. Auch allein, die sind hangover, weil sie super betrunken sind. Und weil man hangover ist, ist die beste Idee, auf ein Atoll zu fahren mit einem Jetski, da die ganze Zeit in der Dings rumzukurven, aber weder Essen noch Wasser mitzubringen. Oder war das im Jetski? Habt ihr es eingesperrt im Jetski? Das Essen und das Wasser?
Keine Ahnung.
Egal.
Wir haben dann so ein bisschen Survival-Film, weil die müssen dann so Oysters essen und so Wasser aus so einem Beutel und keine Ahnung, die leben dann da halt auf diesem Stein für ein paar Tage und versuchen auch so ein Boot irgendwie zu reachen, aber ja. Klappt halt nicht
vorbei.
So gut.
Hey, hilf uns.
Ja, und dann glaubt sie, dass sie sterben müssen, weshalb sie dann den Kremationsstein, wie auch immer, von ihrem toten Boyfriend ins Wasser wirft und dann gesteht die andere. Das ist so geil.
Sorry. Der unnötigste Plot-Twist.
Das ist so geil. Wirklich, ihr würdet nicht erraten, was sie. Pausiert mal die Folge. Ja. Und schreibt mal, ihr habt jetzt nur die Info, die ich euch gegeben habe, deshalb könnt ihr euch eigentlich zusammenreiben, weil wir erwähnen ja nur die Dinge, die wichtig sind.
Guckt den Film bis hierhin und sagt uns, ob ihr drauf gekommen wärt, was hier passieren könnte. Guckt den Film, los, komm. I dare you. Shout Killer Whale. I dare you.
Ja, auf jeden Fall gesteht ihre Freundin dann, dass sie den Raubüberfall geplant hat, weil sie ihre Schulden ausgleichen wollte und der Räuber sollte aber eigentlich unbewaffnet sein und ja, der sollte gar nicht den Freund töten und sie sollte auch eigentlich nicht ihr Gehör verlieren. Oh Mann, eigentlich bin ich deine beste Freundin schuld an allem.
Sie sollte ja auch an dem Tag gar nicht arbeiten. Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass sie eigentlich nicht arbeiten sollte, weil, keine Ahnung, sie eigentlich was anderes zu tun hat, aber sie ist dann eingesprungen oder so. Deswegen ist
Klassiker,
die davon
natürlich,
dass sie nicht arbeitet. Aber ja, es ist einfach crazy, keine Ahnung. Und anscheinend, ich meine, irgendwie hat sie das Geld ja bekommen, weil sie hat ihre Schulden ja bezahlt. Sie hat ja diesen Kredit abbezahlt, weswegen sie jetzt easy peasy Influencerin sein kann. Hä?
Ja.
Okay, cool.
Die beiden, also ja, die ist dann natürlich angepisst, bla bla bla. Und dann kommen sie dann doch auf die Idee,
Sie macht ja ihr Hörgerät raus, damit sie nicht mehr hört, was ihre Freundin sagt, weil sie die nicht mehr hören möchte. Sie möchte jetzt alleine.
Slay.
Sozusagen.
Würde ich auch so machen.
Weswegen die Freundin sich ja dann ins Wasser wieder traut. Und ja.
Genau, die eine will dann eben dann den Wal ablenken, während die andere zur nächsten kleinen Insel schwimmt. Und das klappt auch soweit alles, bis halt dann so ein Flugzeug da zu sehen ist. Und dann lässt sich die Freundin ablenken und dann wird ihr das Bein abgebissen von dem Wal und sie stirbt halt.
Und das ist das, das ist auch nochmal das Verrückteste, weil die Freundin, die dann, die schafft es ja dann so an so ein Teil, wo halt Sand ist.
Ja.
Und deswegen macht sie halt kurz, kritzt sie so SOS in den Sand,
ja,
und passt dann halt nicht auf und geht rückwärts ins Wasser, weswegen der,
ja,
Wal dann kommt und sie isst.
Ja.
Bla bla bla. Aber das ist das Cover von dem Film. Das ist das DVD-Cover. Das DVD-Cover ist die Leiche mit abgetrenntem Fuß und ein bisschen Blut an einem Strand, wo SOS steht und der Killerwal ist da.
Ja.
Also, die spoilern auch noch hardcore den Film mit dem, ja, mit diesem Cover. Also es ist,
ja,
eins der Cover. Es ist nicht überall.
Ja.
Es gibt so ein Cover, wo das genauso ist, wo ich so denke, okay, krass. Ja, gut.
Der Rest des Films ist dann aber auch wirklich komplett belanglos. Also, ja gut, war der Rest auch schon, aber ihr Hörgerät funktioniert dann irgendwann nicht mehr und dann versucht sie mit dem Wal zu sprechen, warum auch immer. Und sie versucht dann eben weiter zu schwimmen und da wird sie dann auch nicht angegriffen von dem Wal, weil die jetzt Best Friends,
ja,
geworden sind.
Warum?
Weil sie Best Friends geworden sind.
Ja, aber das Ding ist, er greift sie ja dann doch wieder an. Also er greift sie dann nicht an, wenn sie es gebrauchen kann, weil sie runterfliegt, runterschwimmt zu dem Jetski, um das Handy zu holen. Aber dann greift er sie doch wieder an. Also was, sind sie jetzt Best Friends oder ist er einfach nur scheiße?
Liebe und Hass ist ja sehr nah beieinander.
Ja, wahrscheinlich.
Deshalb.
Du hast recht. Entschuldigung.
Ja, und weil wir ja am Anfang schon herausgefunden haben, dass die Freundin ein wasserdichtes Telefon hat, versucht sie dann, das irgendwie zu kriegen. Und ja, dann wird sie halt nochmal von dem Wal angegriffen. Und weil sie ja so eine krasse Musikerin ist, hat sie dieses Stück von dem, wie nennt man das denn? Von dem Cello, das, was man auf dem Boden abstellt. Ich habe doch keine Ahnung.
Das war das. Ja.
Ja, aber wie heißt das?
Das Abstellstück.
Das Abstellstück eines Cellos, das rammt sie dem Wal dann ins Auge und der Wal so aua, aua, aua und dann geht er halt weg und sie schwimmt dann weiter im Wasser rum, bis sie dann von dem Helikopter dann doch noch gerettet wird und ja, dann sehen wir am Ende noch, wie sie dann ein paar Monate später ein Konzert mit ihrem Cello spielt und im Publikum ist noch ein Platz frei und dann ist der Film auch zu Ende.
Ja, und während sie dann im Wasser treibt, kommt er nicht mehr und greift sie wieder nicht an.
Ja, eben, sag ich, der Wal ist dann,
entscheid
dich
doch mal.
Wo ist der dann hin?
Ja, der so, oh nein, oh, wenn sie mir ins Auge sticht, wahrscheinlich soll er jetzt tot sein, wegen der einen Wunde.
Der hat sich das nicht ausgesucht.
Eben, das ist halt auch das Ding, so denke ich mir so, Bitch, lass den in Ruhe, das ist dein Problem, nicht sein.
Ja, wir werden erfahren nie, ob dieser Wal es danach aus diesem Atoll rausgeschafft hat oder nicht.
Natürlich nicht, für Killer Whale 2.
Ah.
Wo dann neue Leute in das Atoll kommen und dann ist es noch ein schlechterer CGI-Wal mit einem kaputten Auge.
Krank. Mit einer Augenklappe.
Ja, also wirklich, Leute.
Also ich sage euch, der Film hat nicht umsonst eine 1,5 auf Letterboxd. Lauft. Aber ihr könnt ihn trotzdem über den Link in der Bestellung bestellen, wenn ihr,
Ja, der hat auch eine ganz tolle FSK 12, also mega derbe Gewalt wird darin.
Der hat einfach Durchfall
vorkommen
im Wasser, Leute.
Das ist so crazy, oder?
Guckt euch den Trailer mal an.
Für den Trailer machen wir einfach Durchfall statt Blut.
Ja, man hätte, ja, das hat wahrscheinlich auch die Regisseurin sich gedacht, ich mache jetzt mal Durchfall statt einem Film. Und dann ist das dabei rausgekommen.
So,
aber
schlimm.
Was ist das bessere CGI? Zeto der Wal oder das Wildschwein aus Stranger Chapter 2?
Hä, definitiv das Wildschwein, meine Güte. Das sieht wenigstens aus wie ein echtes Tier. Dieser Wal sieht nicht annähernd aus wie ein echtes Tier. Wirklich, das ist so crazy. Mit diesem Auge. Oh. das ist wirklich der schlimmste CGI-Müll, den ich jemals. Also wirklich, das ist sowas, was ich bei Asylum erwarte, aber es ist kein Asylum-Film.
Wir nennen den Videotheken-Slop.
Nicht mal. Nicht mal. Wirklich, sogar Videotheken-Slop ist weitaus besser als das, was die hier zusammen fabriziert haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Um zusammenzufassen, sagen wir einfach, dass Bloody Ex-Wound als VHS in unserem Regal stehen darf. Und dieser Film, der darf sich ganz, ganz weit entfernen von unserem Haus. Wirklich, der kommt ins nächste, wird ins nächste Atoll geworfen.
Ey, nur dafür mache ich Men in Black Wirklichkeit, damit sie mit diesem Stift die Erinnerung an diesen Film aus meinem Gehirn rauslöschen.
Aber dann denkst du dir so, ah, Killer Whale, den müsste ich für den Podcast gucken. Dann bist du in so eine Endlosschleife gefangen, wo du den ganzen Tag enttäuscht wirst und irgendwann stirbst du vor Stress oder so.
Das ist mir lieber, die Gefahr darauf, dass ich nochmal auf die dumme Idee komme, den Film zu gucken.
Ja, okay.
Als dass ich mich daran erinnere, wie dumm dieser Film ist.
Checke, checke, checke.
Halt wirklich. Also ich meine, Strangers Chapter 1, 2 und 3. Ich fand die Filme nicht super, aber die hatten irgendwas. Das ist, also das ist wirklich. Ich bin ja niemand, der über Filme herzieht. Weil ich denke, irgendwo gibt es immer Menschen, die irgendwas Gutes an irgendwas finden. Aber gibt es 5-Sterne-Bewertung auf Letterboxd von dem Film?
Gibt's das? Ja, das müsste ich jetzt prüfen, nicht. Ob die auch ironisch gemeint sind oder nicht.
Ich glaube nicht. Warte mal, geht das?
Der hat 49 5-Sterne-Bewertungen.
Girl. Who? Die sollten alle erschossen. Das meinen die nicht ernst wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich wirklich solche Leute, die sagen, bin ja dumm mit Freunden und jedes Mal einen Shot
nehmt. Hier hat
nehmt,
jemand geschrieben, enjoyable movie, 5 Sterne und ein Herz.
Fick dich, das ist die Regisseurin.
Hier hat jemand geschrieben, Ginny bled for this movie, that alone deserves 5 stars.
Was?
Ja, keine Ahnung.
Wer ist Ginny?
Ich habe doch keine Ahnung. Jemand schreibt, okay. Poor Seto, 5 Sterne und ein Herz.
Das ist eine Lüge. Die wissen nicht, was 5 Sterne bedeutet.
Hier schreibt jemand, such a gut-wrenching movie. It immediately locks you in and catches your attention. The parallel between Maddie and Seto was so well written, just a 10 out of 10.
Okay, wir wollen tief in die Greif. Ey, ich wette mit dir, das sind Bots.
Alberto schreibt, it was an interesting story about friends and some sad parts, worth watching in my opinion.
Okay, und jetzt geh mal bitte auf das Profil von Alberto. Hat er andere Filme bewertet, außer
Ja, der Teufel trägt Prada 5 Sterne, Good Boy 5 Sterne, Michael 5 Sterne, sein Lieblingsfilm ist Chucky. Der gibt nur 5 Sterne, der hat allen Filmen, die er gesehen
siehst
hat,
du,
5 Sterne.
Siehst du, der weiß nicht, was es bedeutet. Der weiß nicht, was es bedeutet. Der hat einfach keine Ahnung, was wie das funktioniert.
I cried the whole time watching this movie.
Ja, weil ja, ich habe auch die ganze Zeit geheult.
Hier schreibt auch jemand,
den Film zu Ende gucken musste.
Ich wusste von Anfang an nicht, wo der Plot hin wollte und das hat mich total am Haken gehalten. 5 Sterne.
Mhm. Ich wette, das sind doch definitiv Bots. Du willst mir nicht erzählen, dass das echte Reviews sind. Das sind so Bot-Reviewer. Deswegen sag ich, wenn der eine nur 5-Sterne-Bewertung, das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall.
Hier schreibt jemand, dummer Film, aber ich habe eine Obsession mit Orcas. 5 Sterne.
Okay, ja, das verstehe ich. Sorry, da bin ich dabei.
Hier schreibt jemand, durch diese kleinen Details kann man genau merken, dass die Directorin wusste, wie Killerwale funktionieren.
Ja, und das ist die beste Freundin der Directorin. Wette ich mit dir. Wette ich mit dir. Die sind befreundet.
Die Leute, die diesen Film gut bewertet haben, haben alle dem Teufeltrick Prada auch 5 Sterne gegeben. Da muss es doch eine Verbindung geben.
Natürlich, das sind alles diese Kauf, das sind einfach Profile, die man kaufen kann, dass sie deinem Film auf Letterboxd 5 Sterne geben. Wette ich mit dir, sowas muss es auch geben. Das ist so, wie du dir Follower kaufen kannst bei TikTok und Instagram. Das ist doch kein Zufall. Meinst du eigentlich der Teufel trägt Prada oder der Teufel trägt Prada 2?
Den ersten, das ist ja das Weirde.
Gut, aber der erste hat 5 Sterne verdient.
Ja, aber es ist, die haben alle diesem Film 5 Sterne gegeben und Der Teufel trägt Prada diese Woche geguckt und auch 5 Sterne gegeben. Also vielleicht stimmt deine Bot-Theorie doch.
Aber sowas von. Sowas von. Okay, that's crazy. Naja.
Jemand hat geschrieben, als ich den Orca gesehen habe, hat es mich an Free Willy erinnert. 4 Sterne. Manchmal sollte man den Willy nicht freen.
Aber ganz ehrlich, auf diese Szene habe ich gewartet, dass sie dem Wal. Es gab diese Szene, wenn sie dann an den Strand kommt. Da dachte ich, weil sie dann so, dass sie eine Kuhle gräbt, dass sie diesen Wal befreit. Weil das wäre irgendwie gedacht, ich dachte, das wird am Ende irgendwie der Witz dran, dass sie dem Wal auch zur Freiheit verhilft. Weil das ist ja das Einzige, was sie machen muss, damit sie ihn los wird oder damit er nicht mehr sie angreift, ist ihn befreien. Und ich dachte halt irgendwie, aus irgendwie crazy schafft sie es dann, so viel Sand da wegzuschaben, dass eine Kuhle von dem Atoll ins Meer geht. Weil das wäre das einzig gute Ende gewesen, weil, sorry, die machen hier den Wal zum Bösewicht, aber er ist nicht der Bösewicht.
Schade, dass du die Directorin nicht befragt hast, interviewt hast, sonst könnten wir jetzt mehr darüber wissen.
Auf gar keinen Fall hätte ich ihr eine Nachricht geschrieben. Wie soll ich denn mit der ein Interview führen? So, wie fühlt man sich so, wenn man den schlechtesten Film der aller Zeiten gemacht hat? Das wäre so meine erste Frage gewesen. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ja.
Naja.
Egal.
Wir Links sind in der Beschreibung.
Richtig. Der Film kommt tatsächlich erst raus jetzt. Was ist heute für ein Tag? Warte, ich wusste es vorhin. Gestern war der 22. Der kommt heute raus.
Rennt zum nächsten DVD-Fachhandel.
Rennt. Bestellt ihn euch jetzt über den Amazon-Link in unserer Beschreibung. Und verschafft uns damit Geld, dass ihr diesen Film darüber kauft und wir ihn nie wieder ansehen müssen. I don't know. It's crazy. Der Film
tut
ist crazy.
Es für Timmy und Hope. Let's go.
Richtig, wer auch immer die sind.
Er hat sich das nicht ausgesucht.
Naja. Also, Bloody Ex-Wound kriegt eine extra Videothek am Haus gebaut, damit die ganzen coolen Filme da rein können. Der Killer Whale wird aus unserer Erinnerung gelöscht.
Der wird ge-X-Man.
Man
in Black, nicht X-Man. Ups.
Ich hab verstanden, was du meinst. Und damit sind wir am Ende an. Guckt doch auch Killer Whale, damit ihr euch mit uns darüber aufregen könnt, wie scheiße er ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns doch an kontakt@creepycrypt.de, in unserer Telegram-Gruppe Creepycrypt Podcast oder auf unserem Instagram-Account Creepycrypt Podcast. Falls ihr den Film guckt und ihn richtig, richtig gut findet, dann schreibt uns auch. Weil wir wollen jemanden sehen, der dem eine echte Letterboxd-5-Sterne-Review gibt. Ich glaube, dass das alles Bots sind. Weil das kann nicht sein. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da draußen ja jemanden. Es würde mich schwer interessieren. Ihr müsst euch nicht schämen dafür. Auch wenn wir jetzt nichts anderes gemacht haben, als über diesen Film herzuziehen. Schreibt uns, hinterlasst Kommentare und hey, vielleicht hinterlasst ihr auch gerade mal eine gute Bewertung, wenn ihr eh schon unterwegs seid. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, am Mittwoch kam eine Folge raus vom Creepy Crypt Podcast. Nächste Woche gibt es wieder unseren Twin Peaks Rewatch Podcast, die Creepy Lodge und eine Creepy Classics Folge mit Michelle. Da könnt ihr auch wieder einschalten, würde uns sehr freuen. Und sonst halt in 2 Wochen wieder, vielleicht nur zu Home Invasion. Wer weiß, vielleicht seid ihr nur Home Invasion Fans. Dann hören wir uns in 2 Wochen. Wäre schade, weil wir machen so viel tollen anderen Content. Hört doch da mal rein. Und ja, dann sind wir durch und verabschieden uns und danke fürs Einschalten. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin gilt:
Ruhe in Frieden im Creepy Crypt Atoll.
In dem Killerwal. Creep on.